Stell dir vor, du bist auf einem entspannten Segeltörn in der dänischen Südsee.
Mhm.
Die Sonne scheint, das Wasser glitzert und du sitzt abends unter Deck bei einer gemütlichen Runde Kartenspielen. Also alles läuft exakt nach Plan.
Ein richtiger Bilderbuchurlaub.
Genau. Und dann quasi aus dem Nichts zwingt dich die Realität, deinen Kurs mal eben komplett zu ändern. Und zwar so drastisch, dass du plötzlich direkt über 50.000 Tonnen hochexplosiver Weltkriegsmunition navigieren musst.
Wahnsinn.
Ja, und währenddessen, und das kommt noch obendrauf, rast ein Ex-Hurrikan genau auf dich zu.
Das ist ein Szenario, das man sich in einem Thriller kaum besser ausdenken könnte. Aber genau das ist eben wirklich passiert.
Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Tiefenanalyse. Wir werten heute eine Quelle aus, die von außen betrachtet eigentlich wie ein ganz gewöhnliches Urlaubsdokument wirkt.
Richtig. Es ist das offizielle Logbuch eines Segelturns.
Genau. Vom 4. bis 11. Oktober 2024. Die Yacht, um die es heute geht, trägt den schönen Namen Kalamista.
Und wir lesen das heute natürlich nicht einfach nur als nautischen Reisebericht, ne?
Nö, absolut nicht.
Unsere Mission ist es, aus den Einträgen dieses Logbuchs wirklich universelle Lektionen zu destillieren. Lektionen über absolute radikale Anpassungsfähigkeit, über das Managen von unerwarteten Krisen.
Mhm.
Und vor allem darüber, wie wir mit Gefahren umgehen, die unsichtbar unter der Oberfläche lauern.
Also springen wir direkt an Bord. Die Crew besteht aus Franz Josef, Frank, Dirk und dem Skipper. Der Plan für diesen Turn war so dieser klassische goldene Herbsturlaub.
Ein bisschen durch die dänische Südsee kreuzen, abends Doppelkopf spielen, die Seele baumeln lassen.
Genau. Aber schon am ersten Tag, also dem 4. Oktober, als sich die Crew in Heiligenhafen trifft, wird dieser gemütliche Plan komplett pulverisiert.
Und der Auslöser dafür ist eigentlich nur ein kurzer Blick auf die aktuellen Wettermodelle.
Oh ja.
Die dänischen Wetterdienst, also das DMI, und auch die App Windy schlagen massiv Alarm. Ein Ex-Hurrikan namens Kirk schiebt sich über den Atlantik direkt in Richtung Europa.
Ach krass.
Ja. Und für den kommenden Donnerstag werden in der westlichen Ostsee orkanartige Böen vorhergesagt. Wir sprechen hier von bis zu 58 Knoten Windgeschwindigkeit.
Lass uns das mal ganz kurz einordnen für alle, die nicht segeln. Was 58 Knoten, also das ist ja Windstärke 11 auf dem Wasser eigentlich bedeuten. Das ist ja kein steifer Wind mehr, bei dem man sich nur die Mütze festhalten muss.
Nee, absolut nicht. Das ist der Moment, in dem das Wasser quasi anfängt zu kochen.
Puh.
Die Wellen werden zu massiven Brechern. Die Luft ist voller fliegender Gischt. Die Sicht geht da echt gegen Null.
Wahnsinn.
Für eine Segeljacht auf offener See ist es schlichtweg lebensgefährlich. Punkt.
Und genau diese Realität akzeptiert die Führungsebene an Bord, also der Skipper, sofort. Und das finde ich so bemerkenswert. Noch am allerersten Abend, bevor überhaupt die Leinen losgeworfen werden, wird der lang ersehnte Dänemark-Turn komplett gestrichen.
Ein harter Schnitt.
Total. Die neue Devise lautet dann, wir bleiben an der heimischen Küste, veranstalten ein intensives Hafenmanövertraining und spielen halt abends unsere Karten.
Weißt du, da drängt sich mir sofort dieses bekannte Phänomen aus der Verhaltenspsychologie auf.
Die Sunk-Cost-Fallacy?
Exakt. Dieser Irrglaube, dass wir an etwas festhalten müssen, nur weil wir bereits Ressourcen investiert haben.
Ja, das kennt man ja. Stell dir ein Startup vor, das jahrelang und mit Millionenbudget an einer Software baut.
Mhm.
Am Tag vor dem großen Launch ändert sich der Markt radikal. Eine neue Technologie macht ihr Produkt plötzlich überflüssig. Die natürliche menschliche Reaktion, getrieben von genau dieser Sunk-Cost-Fallacy, wäre ja zu sagen, wir ziehen das jetzt durch, wir haben da so viel Blut und Schweiß investiert.
Was dann fast immer in einer absoluten Katastrophe endet.
Richtig. Ein exzellentes Team hingegen wirft den Plan in den Müll, nimmt die vorhandenen Ressourcen, also die klugen Köpfe, die Computer, das Restbudget und baut sofort etwas Neues, das in der neuen Realität eben funktioniert.
Und genau das passiert hier an Bord.
Ja, die Crew der Kalamista verbringt wirklich keine Sekunde damit, dem schönen Dänemark-Plan hinterherzutrauern.
Und das ist der entscheidende Mechanismus hier. Die Akzeptanz der neuen Realität wird einfach sofort zur neuen Mission erklärt.
Mhm.
Das bindet dann keine unnötige emotionale Energie an einen eigentlich schon toten Plan. Wenn du dich der neuen Situation voll und ganz verschreibst, transformierst du die Frustration in Aktion.
Das ist ein toller Gedanke für den Alltag, oder? Wie oft ertappst du dich selbst dabei, also als Zuhörer jetzt, einen ausgearbeiteten Plan mit aller Gewalt durchzudrücken? Obwohl die objektiven Wetterdaten deines Lebens, sei es jetzt in einer Beziehung, im Job oder bei einem Projekt, längst in eine ganz andere Richtung zeigen.
Da sind wir alle nicht vorgefeit.
Eben. Dieser Skipper schluckt die bittere Pille am ersten Abend und das verändert die gesamte Dynamik der Reise. Denn weil sie diesen harten Schnitt machen, tauchen sie extrem tief in ein intensives Training ein.
Ja, die neue Mission heißt laut Logbuch schlicht Manöver, Manöver, Manöver.
Herrlich.
Und durch diese extremen Übungen bekommen wir einen unglaublichen Einblick in die psychologische Sicherheit an Bord.
Oh ja, da passieren nämlich Dinge, die man normalerweise eher nicht so gerne im offiziellen Logbuch lesen möchte.
Auf keinen Fall.
Sie üben zum Beispiel stundenlang das Rückwärtsfahren mit der Yacht. Im Buch steht da der schöne Satz, vorne ist jetzt das neue Hinten.
Sehr pragmatisch.
Finde ich auch. Dann navigieren sie nachts über 25 Seemeilen bis nach Bogstaken und zwar komplett ohne Plotter. Also ohne diese ganzen bequemen digitalen Seekarten mit GPS.
Oha.
Sie navigieren nur nach Leuchtfeuern, nach Unterfeuer und Oberfeuer.
Was eine enorme kognitive Leistung ist. Man muss sich das mal so vorstellen. Ein Unter- und ein Oberfeuer, das sind eigentlich nur zwei Leuchttürme oder Barken, die an Land stehen?
Okay.
Der eine ist niedriger und näher am Wasser, der andere steht weiter hinten an Land und ist höher.
Ah, okay. Und wie genau hilft das dann beim Navigieren?
Also wenn du vom Wasser aus auf diese Lichter schaust und die bilden eine perfekte senkrechte Linie übereinander, dann weißt du, ich befinde mich exakt in der sicheren Fahrrinne.
Verstehe.
Weichen die Lichter aber seitlich voneinander ab, dann drohst du auf Grund zu laufen.
Das ist im Grunde ja ein dreidimensionales geometrisches Puzzle, das du in absoluter Dunkelheit lösen musst.
Während das Boot wackelt?
Ja, genau. Während alles wackelt und du von hunderten anderen Lichtern an Land abgelenkt wirst. Aber der wirkliche Knackpunkt dieser Übungstage, der passiert am nächsten Morgen.
Da gibt es nämlich eine Mann-über-Bord-Übung.
Das sogenannte Hamburger Manöver. Für alle Nichtsegler, das ist ein spezielles Rettungsmanöver, bei dem man den Motor zu Hilfe nimmt, um eine über Bord gefallene Person, in diesem Fall war es nur ein Fender oder eine Boje, sicher aus dem Wasser zu fischen.
Eigentlich ein absolutes Standardmanöver, das im Schlaf sitzen muss.
Eigentlich, ja. Und ausgerechnet der Skipper, also der Ausbilder an Bord, fährt das Manöver, der Wind lässt plötzlich nach und er verfehlt die rettende Boje komplett.
Er versemmelt es einfach.
Komplett. Und als wäre dieser kleine Autoritätsverlust nicht schon genug, darf er später auch noch die verstopfte Bordtoilette reparieren. Schraubt die ganzen Pumpen auseinander und steckt da quasi bis zu den Ellbogen in der Scheiße.
Auf den ersten Blick ist das natürlich eine Aneinanderreihung echt peinlicher Pannen für die Führungskraft.
Da muss ich jetzt aber wirklich mal kritisch reingrätschen. Ist das nicht toxisch für die Autorität an Bord?
Wie meinst du das?
Naja, normalerweise würde man doch denken, eine Führungskraft, der absolute Experte auf dem Schiff, sollte solche Fehler eher vertuschen oder sie zumindest überspielen, um den Respekt der Schüler nicht zu verlieren.
Mhm.
Sich da hinzustellen, das Manöver zu versauen und das dann auch noch detailliert ins Logbuch zu schreiben, blamiert man sich da nicht völlig?
Das ist genau der intuitive Reflex, den wir ja leider in vielen Unternehmenskulturen sehen. Fehler werden versteckt.
Genau.
Aber die Verhaltensforschung zeigt uns, dass hier genau das Gegenteil passiert. Durch das radikal offene Scheitern des Skippers etabliert sich an Bord das, was die Harvard-Professorin Amy Edmondson psychologische Sicherheit nennt.
Das heißt, indem er den Fehler nicht nur zugibt, sondern sogar offiziell dokumentiert, entzieht er dem Fehler quasi die Macht.
Exakt. Er nimmt der Crew dadurch die Angst, selbst zu versagen. Wenn die unfehlbare Autoritätsfigur einen Fehler macht, ihn mit Humor nimmt und das Problem einfach repariert, sendet das ein massives Signal.
Ein Signal von Entspannung, oder?
Ja. Es geht hier nicht um Perfektion. Es geht darum, wie wir als Team ein Problem lösen, wenn es auftritt.
Fehler werden also entstigmatisiert.
Genau. Und als unvermeidliche Variablen in einem komplexen System akzeptiert. Man sieht das auch wunderschön an der Übung, die sie in den folgenden Tagen dann ständig wiederholen. Das Eindampfen in die Springen.
Ah, die Mutter aller Hafenmanöver.
Erklär das mal kurz.
Also wenn der Wind dich an die Kaimauer drückt und du weder nach vorne noch nach hinten wegkommst, dann legst du eine bestimmte Leine, das ist die sogenannte Springfest, um einen Poller.
Mhm.
Dann gibst du mit dem Motor richtig Gas. Die Kraft des Motors drückt das Schiff gegen diese feste Leine und durch diesen Widerstand hebelt sich das Boot quasi um seinen eigenen Drehpunkt herum vom Steg weg.
Faszinierend.
Ja, man nutzt die Energie des Motors gegen den Widerstand der Leine, um sich auf der Falle zu befreien.
Das ist wirklich eine perfekte Metapher für den gesamten Turn.
Wie meinst du das?
Naja, wenn du feststeckst, gerätst du nicht in Panik. Du nutzt die Widerstände zu deinem Vorteil. Du lenkst die Energie einfach um. Weil die Crew durch die Offenheit des Skippers keine Angst mehr vor Fehlern hatte, konnten sie die Mechanik solcher komplexen Befreiungsschläge überhaupt erst verinnerlichen.
Das ergibt absolut Sinn. Und weil sie diesen Plan so radikal geändert haben und an der heimischen Küste geblieben sind, um diese Manöver zu üben, kreuzen sie plötzlich an Orten herum, die sie sonst auf dem Weg nach Dänemark vielleicht nur zügig passiert hätten.
Richtig.
Und genau diese geänderte Route führt dann am 7. und 8. Oktober zu einem absolut surrealen Moment.
Der Moment, in dem die Crew mit einer unsichtbaren historischen Realität kollidiert.
Sie segeln da bei schönstem Wetter in der Lübecker Bucht, also zwischen Neustadt und Niendorf. Sie sind gerade dabei, das Großsegel zu reffen, als plötzlich das Funkgerät auf Kanal 06 knackt.
Und wer ist dran?
Ein englischsprachiges Überwachungsboot ruft die Kalamistar an und zwingt sie zu einer sofortigen Kursänderung.
Und der Grund?
Direkt vor ihnen operiert die Spezialfirma Eggers. Die räumen dort Munition aus dem Zweiten Weltkrieg.
Unglaublich.
Und der Crew fällt in diesem Moment regelrecht die Kinnlade herunter. Sie realisieren, dass sie direkt vor dem Vergnügungspark Hansepark, wo Leute gerade fröhlich Achterbahn fahren und ihr Eis essen, über einem Gebiet navigieren, in dem 50.000 Tonnen hochexplosiver Sprengstoff liegen.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Und das Zeug liegt nicht tief im Ozean. Es liegt knapp 15 Meter unter ihrem Kiel.
Um diese schiere Masse mal irgendwie begreifbar zu machen. 50.000 Tonnen Sprengstoff, das entspricht Tausenden von Bomben, Minen und Granaten, die dort unten einfach vor sich hinrosten.
Aber wie kommt diese absurde Menge an Waffen überhaupt dorthin? Nur einen Steinwurf von deutschen Urlaubsstränden entfernt. Das ist doch Wahnsinn!
Das ist leider das bittere Erbe der Nachkriegszeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten enorme Mengen an deutscher Munition schnell und vor allem kostengünstig entsorgt werden.
Okay.
Das oberste Ziel der Alliierten war damals die rasche Demilitarisierung. Und die billigste, pragmatischste Lösung für die Behörden damals war es, diese tödliche Fracht auf Schiffe zu laden, ein paar Kilometer rauszufahren und alles einfach über Bord in die Ostsee zu kippen.
Ach du meine Güte. Aus den Augen, aus dem Sinn.
Ganz genau. Man dachte wirklich, das Meer würde das Problem schon irgendwie schlucken.
Und jetzt, fast 80 Jahre später, rosten die Metallgehäuse durch und das hochgiftige TNT tritt ins Wasser aus.
Eine tickende Zeitbombe, im wahrsten Sinne.
Der Skipper schreibt im Logbuch, dass ihm plötzlich regelrecht Angst und Bange wird und er dieses Gebiet nur noch ganz schnell verlassen will. Auf ihrer Seekarte stand über dieses Areal übrigens nur eine beiläufige Randnotiz.
Und die lautete?
Unreiner Grund, Munition.
Unreiner Grund, das ist eine fast schon zynische Untertreibung, oder? Aber genau das illustriert ein massives menschliches Wahrnehmungsproblem, wenn es um systemische Risiken geht.
Inwiefern?
Wir neigen dazu, Gefahren komplett auszublenden, solange wir sie nicht physisch vor uns sehen können.
Das stimmt. Wenn auf der Karte steht unreiner Grund, klingt das nach einem potenziellen Kratzer im Rumpf, nicht nach einer Massenvernichtungswaffe.
Genau. Die Seekarte hat sie formal gewarnt, aber die Gefahr blieb eben abstrakt. Erst durch die harte Intervention der Wasserpolizei über Funk wurde es greifbar.
Und erst recht, als sie später die Bilder im NDR sehen, wie diese rostigen, verkrusteten Monsterbomben mit Spezialkränen aus dem Wasser gehoben werden.
Da wird die Gefahr dann extrem real. Und weißt du, das ist eine unheimlich kraftvolle Analogie dafür, wie wir oft durchs Leben navigieren.
Oh ja?
Wir bewegen uns an der sonnigen Oberfläche unserer etablierten Systeme, sei es jetzt die Wirtschaft, die Gesellschaft oder einfach die Infrastruktur, ohne zu realisieren, auf welchen explosiven Altlasten diese Systeme manchmal gebaut sind.
Wir ignorieren die Warnhinweise auf der Karte, bis jemand über Funk ruft und uns zwingt, hinzusehen.
Besser kann man es nicht sagen.
Das ist ein echt heftiger Gedanke. Da unten liegt eine gigantische Gefahr aus der Vergangenheit und die Räumung wird noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern.
Mhm.
Aber unsere Crew auf der Kalamistar hat in dem Moment nicht viel Zeit, um über diese historischen Altlasten zu philosophieren.
Warum nicht?
Denn während die Gefahr der Vergangenheit unter ihnen liegt, rollt aus dem Westen eine sehr greifbare Gefahr der Zukunft auf sie zu.
Ah, Ex-Hurrikan Kirk.
Richtig. Wir springen zum Mittwoch, den 9. Oktober. Der Himmel verdunkelt sich, Dauer und Starkregen setzen ein. Das ist das Vorbeben des Sturms.
Die Ruhe vor dem Sturm quasi.
Genau. Die Crew weiß, wir müssen sofort in den sicheren Heimathafen nach Heiligenhafen, bevor uns die Windstärke 11 auf offener See erwischt. Und jetzt summiert sich der Druck plötzlich extrem.
Was passiert?
Mitten in dieser ganzen Anspannung passiert ein Ausrüstungsfehler. Ein Schäkel am Segelhals der Genua, also am Vorsegel, bricht plötzlich.
Oh, das ist gefährlich. Das ist ein kleines, aber essentielles Metallverbindungsstück. Wenn das bricht, verliert das Segel seine Spannung und flattert unkontrolliert und mit massiver Wucht im Wind.
Zum Glück haben sie Ersatz dabei und reparieren das sofort. Aber die Nervosität des Skippers steigt spürbar an. Denn es gibt ein hartes logistisches Problem.
Welches?
Der Turn endet bald und das Boot geht danach direkt ins Winterlager. Das bedeutet, das Großsegel und die Genua müssen zwingend knochentrocken abgebaut werden.
Ah, weil wenn hunderte Quadratmeter Segeltuch nass zusammengelegt werden, fangen sie an zu schimmeln und verrotten.
Ganz genau. Sie können dann so nicht zum Segelmacher gegeben werden. Es ist also ein absolutes Rennen gegen die Zeit.
Der Spielraum für Fehler schrumpft hier dramatisch auf null. Das ist ein Szenario mit enorm hohem Druck und ganz klaren zeitlichen Limits.
Und dann passieren die letzten 30 Minuten auf dem Wasser. Und die haben mich beim Lesen wirklich an einen perfekt choreografierten Formel-1-Boxenstopp erinnert.
Erzähl.
Sie segeln nicht langsam in den Hafen, sie rollen die Genua schon draußen ein, lassen den Motor an und legen direkt vor der Tür des Segelmachers am Pier an.
Wow.
Und jetzt kommt das Verrückte. Diese vier Männer haben noch nie in ihrem Leben gemeinsam auf diesem Boot die Segel abgeschlagen.
Noch nie?
Nein. Aber sie wissen, dass die dunkle Regenfront direkt über ihnen steht. Und dann legen sie los. In exakt 30 Minuten ist das Großsegel abgebaut, perfekt zusammengelegt und trocken verstaut.
Wahnsinn.
Die Genua ist ab, das Cockpitzelt, also die Kuchenbude, ist aufgebaut. Und in der Sekunde, in der letzte Reißverschluss zugeht, öffnet der Himmel seine Schleusen und der sintflutartige Regen bricht los.
Punktlandung.
Absolut. Aber wie ist das möglich, wenn man das noch nie zusammen gemacht hat?
Weil hier, und das ist das Brillante an dieser Geschichte, der Kreis unserer gesamten Analyse zusammenläuft. Genau in diesen 30 Minuten zahlt sich das oft mühsame, vermeintlich frustrierende Manöver-Manöver-Manöver-Training der allerersten Tage aus.
Du meinst die endlosen Runden beim Rückwärtsfahren und das versiebte Hamburger Manöver?
Absolut. Erinnern wir uns mal an die Fehlerkultur, über die wir gesprochen haben.
Ja.
Durch das peinliche Scheitern, durch das gemeinsame Reparieren der Toilette, durch das ständige Eindampfen in die Spring haben diese vier Männer gelernt, wie sie als Organismus funktionieren.
Sie haben sich blind aufeinander verlassen.
Genau. Sie haben nonverbale Kommunikationswege etabliert. Sie wussten genau, wer wie unter Druck reagiert. Die Angst, einen Fehler zu machen, war völlig abgebaut.
Weil der Skipper das ja vorgelebt hat.
Richtig. Und dadurch konnten sie unter extremem, realen Zeitdruck als hochfunktionales Team agieren, ohne dass jemand vor Panik erstarrt ist. Sie haben das anfängliche Problem in eine Übung verwandelt und diese Übung hat sie jetzt gerettet.
Das ist ein echt grandioser Bogen. Die harte Arbeit an der Basis hat sich im Moment der höchsten Krise ausgezahlt.
Und die Belohnung für diese perfekte Performance folgt ja sofort?
Oh ja. Draußen zieht der Wind massiv an. Die Böen peitschen damit Beaufort 8 über den Hafen. Aber die Crew sitzt komplett trocken und sicher unter Deck.
Herrlich.
Es gibt Fangfrischen, geräucherten Lachs, Makrele und Rotbarsch. Und sie spielen völlig entspannt ihre wohlverdiente runde Doppelkopf, während um sie herum quasi die Welt untergeht.
Ein wirklich triumphales Ende, das ohne die konsequente Streichung des ursprünglichen Plans am allerersten Tag niemals so stattgefunden hätte.
Wow. Also fassen wir das Ganze mal zusammen. Was nimmst du aus diesem scheinbar einfachen Urlaubsdokument mit? Wir haben heute drei fundamentale Lektionen herausgeschält.
Erstens, die Fähigkeit, der Sunk-Cost-Fallacy zu widerstehen und einen Plan sofort und ohne Reue der neuen Realität anzupassen.
Richtig. Zweitens, die enorme Kraft der psychologischen Sicherheit, dass das offene Eingestehen von Fehlern ein Team eben nicht schwächt, sondern es erst fähig macht, unter Hochdruck fehlerfrei zu funktionieren.
Und drittens, die Wachsamkeit für die unsichtbaren systemischen Altlasten, über die wir täglich hinweg navigieren, ohne sie überhaupt zu sehen.
Genau.
Weißt du, Theorien sind ja immer gut, aber Wissen ist am wertvollsten, wenn man die Mechanismen versteht und sie auf das eigene Leben übertragen kann. Die Dynamiken an Bord der Calamitista gelten genauso für Vorstandsräume, Operationssäle oder ganz normale Familienentscheidungen.
Und deshalb die direkte Frage an dich, der ans Grande zuhört. Wie oft planst du monatelang an einem großen Projekt, einer Karriereentscheidung oder einem Lebensentwurf und bist dann zutiefst frustriert, weil ein unerwarteter Sturm dich zwingt, im Hafen zu bleiben?
Es fühlt sich dann an wie verlorene Zeit.
Ja. Aber vielleicht, nur vielleicht, ist das intensive Training in genau diesem vermeintlich langweiligen Hafen exakt das, was du jetzt am dringendsten brauchst.
Mhm.
Vielleicht musst du genau jetzt das Eindampfen in die Spring deines Lebens üben, bevor du wieder raus auf die offene See fährst.
Was mich zu einem letzten wichtigen Gedanken führt, den ich hier noch in den Raum stellen möchte.
Bitte.
Wir neigen alle dazu, unerwartete Krisen als Sabotage an unseren Lebensplänen zu betrachten. Aber was wäre, wenn diese plötzlichen Störungen, dein ganz persönlicher Ex-Hurrikan Kirk, gar nicht dazu da sind, dich aufzuhalten?
Sondern?
Was wäre, wenn diese Störungen exakt das Trainingslager sind, das du absolvieren musst, um die Fähigkeiten für einen viel, viel größeren Sturm zu entwickeln? Einen Sturm, der heute noch gar nicht auf deinem Radar aufgetaucht ist.
Ein wirklich faszinierender Perspektivwechsel. Manchmal ist der zerstörte Plan nicht das Ende der Reise, sondern der eigentliche Beginn. Denk da mal drüber nach, wenn bei dir das nächste Mal der Wetterbericht umschlägt und alle Pläne ins Wasser fallen. Danke, dass du heute bei unserer Analyse dabei warst und bis zum nächsten Deep Dive.